RD.
Hi, this is Paul, and welcome to America, We've Gotta Talk.
Thanks, Dad. Auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, US-Amerikanerin und Redakteurin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und die Stimme, die wir eben ganz zu Beginn gehört haben von Paul, die dürfte dem einen oder der anderen bekannt vorkommen aus den Dokus. Das ist die Stimme von meinem Schwiegervater Paul, dein Papa Paul, der seit dem Wochenende zu Besuch ist hier bei uns in Hamburg. Und ihr habt endlich miteinander gesessen und endlich darüber geredet, nicht nur Textnachrichten ausgetauscht seit der Wahl. Ich finde, es war auch relativ harmonisch, oder?
Ja, das
allen Umständen zum Trotz.
Also wir haben seit der Wahl nicht miteinander gesprochen, mindestens. Also vielleicht besonders am Tag nach der Wahl. Er hat mich eine tanzende Trump-Meme oder GIF geschickt. Anyway, aber wir haben entschieden, dass es war besser, einfach Texte zu schreiben. Und er hat sogar der Woche vor er geflogen ist, geschrieben, vielleicht sollen wir gar nicht über Politik reden, wenn ich da bin. Und ich dachte, das ist eine super Idee. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich möglich ist. Weil
na, so richtig geschafft habt ihr es natürlich nicht. Aber im Vergleich zu vielleicht früheren Besuchen oder wir dort, war es nicht gleich das erste Thema, als er zur Tür reinkam.
Ja. Nee, aber es ist lustig, weil ich hatte das Gefühl, nach dem zweiten Tag vielleicht dachte ich, ohne Politik haben wir weniger darüber zu reden. Das ist, wie gesagt, das ist unser Thema. Das ist ein bisschen unsere Kampfsport und irgendwann ist das Thema gekommen, aber wie gesagt, ich wollte einen netten Besuch haben, also wir sehen uns ja selten eigentlich und deswegen zu streiten über das Thema wollte ich gar nicht.
Und es passte dann dazu, dass dann die Weihnachtsmärkte auf sind, da kann man sich dann bei einem Glühwein
ein paar Glühwein
auch,
hilft alles, ne?
Zusammenbrausen.
Das stimmt. Aber nee, also wir haben eigentlich noch jemanden zu Besuch, das war unsere ehemalige Austauschschülerin, die hier war aus den Niederlanden und sie war ein bisschen in die Mitte und hat auch die Schiedsrichter gespielt.
Die Rolle, die ich sonst immer habe.
Genau, aber wie immer mit meinem Vater, wir können von ganz, ganz unterschiedlichen Ecken kommen, aber trotzdem, wir können das dann zur Seite legen und ein anderes Thema finden und trotzdem zusammen einen Glühwein trinken oder umarmen und das Leben geht weiter. Und das ist nicht irgendwas, das jede Familie tun kann, das weiß ich. Also wir haben letztes Mal, glaube ich, kurz vor Thanksgiving gesprochen und
große Schlacht am Truthahn-Buffet ist geschlagen. Wir haben sie überlebt.
Ja, also zwei haben überlebt. In Washington hat Präsident Biden, ich glaube, Peach und Blossom begnadigt.
Zwei Truthähne. Traditionell werden immer zwei Truthähne auf die Farm zum Auslaufen für den Rest ihres Lebens geschickt und nicht gefuttert.
Würden fetter und haben ein schönes Leben. Und
Begnadigung ist eines der Themen, auf das wir in dieser Folge heute eingehen werden. Nicht nur Truthähne, sondern auch andere Menschen.
Aber meine Vater würde sagen, dass Hunter Biden ein Turkey ist. Aber gut, ein altmodisches Wort. Aber genau, also die Truthähne waren nicht die einzige, Peach und Blossom, nicht die einzige, die benadigt waren. Es war auch der Sohn von Präsident Joe Biden. Er hat angekündigt, also kurz nach Thanksgiving, zusammen mit der Familie, glaube ich, die waren in Massachusetts, in Nantucket und waren zusammen und hat dann diese Entscheidung getroffen, der Begnadigung von seinem Sohn. Wie wir erinnern, Hunter Biden, sein einziger Sohn. Der erste Sohn ist gestorben vor 6, 7, 8 Jahren jetzt an Krebs. Hunter hat in der Vergangenheit ziemlich viele Probleme mit Drogen, war auch verurteilt, weil er eine Waffe gekauft hat. Er hat muss ein Formular ausfüllen und hat gesagt, dass er war nicht drogenabhängig, hat gelogen auf der Formular und war dafür verurteilt und auch für eine Steuerstraftat. Aber Joe Biden hat entschieden, wie er geschrieben hat in seiner Entscheidung, dass er veröffentlicht hat, kurz nach Thanksgiving, dass er sieht, dass diese Verurteilung als politisch motiviert. Viele Leute haben viel mehr getan und haben gar keine Strafe bekommen und sieht das deswegen als irgendwas, das politisch motiviert ist. Er weiß auch, dass es gibt verschiedene Verschwörungstheorien wegen Aktivitäten von seinem Sohn und auch, dass er geht jetzt bald in den nächsten paar Monaten raus zum Weißen Haus und Trump sieht ein und hat wahrscheinlich ein bisschen Angst für eine zweite Trump-Amtszeit in die Sinne von, was es bedeuten könnte für seinen Sohn und wollte ihm dann davon schützen.
Und es ist vor allen Dingen deshalb kontrovers, weil er davor immer betont hatte und unterstrichen hat, nein, das werde ich nicht eingreifen, ich werde den Rechtsstaat sein Urteil finden lassen und das akzeptieren und respektieren und dem folgen. Und ich werde da nicht eingreifen und hat das auch mehrfach öffentlich wiederholt. Und jetzt eben das kurz vor Ende seiner Amtszeit. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Es ist Wasser auf die Mühlen der Republikaner, die dann eben sagen, was ist denn das für ein doppelmoraliger Standard?
Ja. Also menschlich kann man total verstehen, warum er das gemacht hat. Als Vater will er auf jeden Fall seinen Sohn schützen. Wir wissen, dass Biden ist ein Family Man. Also er liebt seine Familie. Er ist jetzt zusammen mit seiner zweiten Frau, Jill, schon mehrere Jahre. Er war erstmal verheiratet und hat so 3 Kinder insgesamt mit seiner ersten Frau. Seine Frau und 3 Kinder waren in einem Autounfall und seine Frau und Tochter sind gestorben. Seine 2 Söhne haben das überlebt, aber waren verletzt und er war eine Junge. Er war gerade gewählt für das allererste Mal als Senator von Delaware und eigentlich war im Krankenhaus bei der Bett von seinem Sohn, als er seine Amtszeit angelegt hat. Insofern, dass er war dann dieser alleinerziehende Vater tief in Trauer. Er hat schon mehrmals in seinem Leben über der Trauer gesprochen, auch über der Tod von seinem ersten Sohn, Beau. Und deswegen wissen wir, dass er eine Familienmensch ist. Auch man kann vorstellen, als Eltern, also alle, die Kinder haben,
na klar,
dass er vielleicht fühlte sich ein bisschen als Alleinerziehender, dass er nicht genug da war, dass vielleicht Hunters Probleme mit Drogen zum Beispiel könnte ein bisschen verantwortlich dafür sein, weil er nicht genug da war oder weil er nicht ihm genug geholfen hat. Also jede Eltern fragt sich, war das meine Schuld? Ich bin verantwortlich ein bisschen dafür und so. Mhm. Und kann man total verstehen dann als Mensch, als Eltern, warum
klar,
er
also das aus persönlicher würde. Sicht kann man das total nachvollziehen. Das Problem ist halt immer, dass die ganzen Jahre Trump immer jetzt gesagt hat, dass das Justizministerium überhaupt die Gerichtsbarkeit voreingenommen ist und biased und dass das quasi benutzt wird, um ihn zu verfolgen und dass es quasi politisiert wird und als Waffe benutzt wird sozusagen. Und mit genau dieser Begründung unterzeichnet jetzt Joe Biden mehr oder weniger die Begnadigung seines Sohnes, weil er sagt, da ist er quasi herausgezogen worden, weil er mein Sohn ist und das sei unfair und das sei falsch. Und ja, insofern wird jetzt quasi, wenn Donald Trump, das hat er ja gerade auch am Wochenende in einem Interview bei NBC Meet the Press wieder angekündigt, wenn er jetzt die Straftäter vom 6. Januar gleich am ersten Amtstag vermutlich schon begnadigen wird, dann wird er genau die gleiche Argumentation ziehen und sagen, ja, das war ja ein juristisch oder politischer Missbrauch des Justizsystems und die sind genauso Geiseln in gewisser Weise dieser voreingenommenen Justiz und deswegen werde ich die jetzt begnadigen. Und ja, das ist natürlich die Schwierigkeit dabei. Aber ich verstehe das total, klar. Ja. Als Vater eines Sohnes hätte ich das wahrscheinlich ganz genauso gemacht.
Er hat auch geschrieben in seinem Statement, ich habe wirklich gekämpft mit dieser Situation und dieser Idee, aber ich glaube, dass es ist politisch motiviert und deswegen ist das eine Miscarriage of Justice, dass es war nicht der Urteilung von seinem Sohn, war nicht so recht. Ja. Und deswegen will er irgendwas dagegen tun.
Ja, genau. Seine Entscheidung, denn es sind nun mal Straftaten, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so große waren, aber Steuerstraftaten und das falsche Ausfüllen des Formulars beim Besorgen einer Schusswaffe ist nun mal eine Straftat. Wenn die Gesetze so sind, ne, wie sagten die Lateiner, dura lex, sed lex, also das Gesetz mag hart sein, aber es ist das Gesetz, ja, und da müssen sich alle eigentlich dran halten. Insofern ist das diese Schwierigkeit, die da jetzt entsteht.
Ich glaube, auch wenn man das verstehen kann als Vater, das schadet auch schon. Wir haben schon früher in einer Folge gesprochen über der Missvertrauen in viele Amerikaner, vielleicht wegen der Verurteilung von Trump. Mindestens, das sagt mein Vater auch, dass der Justizministerium war bewaffnet gegen ihn. Das war eine Hexenjagd, das war politisch motiviert. Und wenn wir dann lesen, was Biden selber geschrieben hat, dass es politisch motiviert war und deswegen kommt er zwischen der Justiz und seinem Sohn. Ja, es ist wirklich, ich glaube, die Demokraten sind mehr als genervt. Also das macht das wirklich schwierig. Auf Englisch sagen wir, we have no leg to stand on. Also wir haben kein Bein, auf wem wir stehen können, sagt man.
Man würde im Deutschen sagen, du hast da keine Grundlage, auf der du dich dann beziehen kannst.
Das ist ein bisschen langweilig. Habt ihr nicht was besser?
Wieder mal eine Aufgabe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würde man im Deutschen sagen? Fällt mir spontan jetzt nicht ein. Aber ich glaube, eine andere Redewendung fällt mir ein an der Stelle. Es ist so ein bisschen Wasser predigen, aber Wein trinken. Sagt dir das was? Also man predigt quasi das eine und dann tut man aber in Wirklichkeit das andere.
Aha.
Und das ist eine Scheinheiligkeit, die dahinter steckt. Ja. Und das erschüttert natürlich in gewisser Weise auch bei allem Verständnis, wie gesagt, das Vertrauen oder die Festigkeit der Institutionen und der Justiz und der Gerichtsbarkeit in diesem Falle. Und insofern ist das ein Punkt, den wir unbedingt aufgreifen wollten, weil das eine Entscheidung war, die doch eine Menge Echo auch in den USA mit sich geführt hat. Dabei ist es gar nicht mal so ungewöhnlich, im Gegenteil, dass Begnadigungen gerade zum Ende einer Amtszeit von amerikanischen Präsidenten ausgesprochen werden. Also im Prinzip macht das jeder Präsident. Auch Donald Trump hat zum Ende seiner Amtszeit zum Beispiel den Vater seines Schwiegersohnes begnadigt noch. Auch Bill Clinton hat seinen Halbbruder am letzten Tag seiner Amtszeit, glaube ich, begnadigt. Der war wegen Drogendelikten irgendwie verklagt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht nur grundsätzlich Begnadigungen oder Veränderungen von Strafen aussprechen zum Ende einer Amtszeit, die Präsidenten, sondern auch im persönlichen Umfeld. Also auch das gab es durchaus. Und auch nicht zu knapp, also wenn man sich anguckt, was die Präsidenten so alle, Donald Trump hat über 200 Begnadigungen insgesamt in seiner ersten Amtszeit ausgesprochen, Bill Clinton fast 500, der Begnadiger in Chief sozusagen war wohl Obama, der hatte fast 2000 Begnadigungen, am letzten Tag auch noch, glaube ich, mehr als 300 Gefangene begnadigt, also das ist durchaus üblich, es ist auch von Anfang an in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert gewesen. Im Artikel 2, Section 2 der Constitution, also es ist noch nicht mal ein Zusatzartikel, der irgendwann dazu kam, sondern der war von Anfang an mit dabei. Natürlich auch von Anfang an immer umstritten, weil es natürlich so ein gewisses Recht wie eines Monarchen, das hatten früher nur Könige, ne, die den Daumen oder Kaiser, die den Daumen gehoben oder gesenkt haben und diese monarchische Macht da über Recht zu walten und über Recht und Ordnung zu entscheiden, das war ja etwas, wogegen die USA sich in einer Revolution ja auch gewehrt hatten gegen den englischen König. Insofern war es auch damals schon sehr umstritten, aber einer der bekannten Gründungsväter, Alexander Hamilton, der in seinen Federalist Papers sehr die Verfassung erklärt hat und dafür gekämpft hat, hat in einem dieser berühmten, dem Paper Number 74, darüber gesprochen und argumentiert eben, dass es wichtig ist und richtig, dass es diese Möglichkeit gibt, um eventuell eben auch Justizirrtümer korrigieren zu können. Aber das ist halt, wie gesagt, sehr umstritten gewesen, aber eben nicht ungewöhnlich. Und wir haben auch in der Vergangenheit ja oft auch gesehen, es gibt nicht nur eben Einzelfälle, man kann auch Amnestien erlassen, beispielsweise, dass man quasi eine ganze Gruppe von Menschen begnadigt. Beispielsweise Jimmy Carter hat alle Draft-Dodger, die versucht haben, die Wehrpflicht im Vietnamkrieg zu umgehen, grundsätzlich begnadigt. Dann konnten die aus dem Exil aus Kanada oder so zurückkommen beispielsweise. Oder, was auch interessant ist, in den USA wird nicht eine vollzogene Strafe bzw. eine Verurteilung aufgehoben oder rückgängig gemacht, sondern vorauseilend wird sogar schon eine Begnadigung ausgesprochen oder die Möglichkeit gibt es dazu. Das beste Beispiel ist natürlich Gerald Ford, der Richard Nixon begnadigt hatte, obwohl noch gar keine Verurteilung oder nicht mehr eine Anklage irgendwie erhoben war. Aber er hat gesagt, pass auf, von vornherein gibt es erstmal einen Blankoscheck für diese Begnadigung. Die Frage, ob ein Präsident sich selber begnadigen kann, die ist noch nie ausgefochten worden.
Also Trump hat das nicht gemacht in seiner ersten Amtszeit und vielleicht wäre das eine gute Idee.
Naja, es ist halt noch nie passiert und deswegen gibt es ja keinen Präzedenzfall und man weiß auch nicht, wie die Gerichte oder der oberste Gerichtshof darüber entscheiden würde oder wie das gesehen wird.
Ich glaube,
wird.
Man weiß, wie der oberste Gerichtshof entscheiden
okay,
würde, aber jetzt hat er Immunität und das ist dann kein Problem sowieso.
Aber es gibt eine Ausnahme, auch für Präsidenten, wo es keine Begnadigung gibt und das ist in einem Impeachment-Verfahren. Aber das ist ja logisch. Also da geht es ja darum, dass der Kongress versucht, einem Präsidenten aufgrund irgendwelcher Verfehlungen des Amtes zu entheben. Und wenn ihr dann sagt, ja, Pustekuchen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich werde mich dann eh begnadigen, dann greift das ja nicht und geht ins Leere. Insofern, das ist die eine Ausnahme.
Mit sowas, du machst dein Bett und du musst da reinliegen. Also,
du machst was?
You make your bed and you lie in it. Also ja, du bist selber schuld und jetzt musst du die Konsequenzen selber annehmen. Also
genau, in diesem Sinne. Butter bei die Fische, würden wir in Norddeutschland vielleicht sagen.
Andererseits, also mein Vater zum Beispiel glaubt, dass Biden fängt mit Hunter an. Und wir müssen auch sagen, dass normalerweise die Pardons kommen oft ganz am Ende der Amtszeit, bevor jemand rausgeht. Aber Biden hat Hunter jetzt schon begnadigt und nur eine Person statt mehrerer. Er hat noch Zeit, also es kann mehr kommen. Und mein Vater glaubt zum Beispiel, dass er könnte auch sowas für die ganze Biden-Familie machen, also die auszuschützen, weil er Angst hat vor mehr politische motivierte Konsequenzen für die ganze Biden-Familie.
I think Biden was right in pardoning his son.
Ich denke, Biden hat recht, seinen Sohn Hunter zu begnadigen. Ich würde dasselbe tun. Das Problem ist, das ist erst der Anfang. Ich denke, die Begnadigungen werden sich auf seine ganze Familie ausweiten. Und das halte ich für falsch, weil ich glaube, dass es Kriminalität in der Biden-Familie gibt.
Es gibt diese, unter besonders MAGA oder Wähler wie mein Vater, dieses Gefühl, dass die ganze Biden-Familie korrupt ist. Also warum hat er, wenn Senators und Abgeordnete machen nicht so viel Geld, warum kommen die alle raus mit Millionen? Biden hat so ein schönes Haus am Strand, da an die Ostküste und so weiter. Und dann fragt man, woher kommt dieses Geld? Warum hat Hunter Biden diese Stelle auf der Aufsichtsrat von einer Energiefirma in Ukraine? Also daher kommt diese Verschwörungstheorie. Und Bidens Begnadigung für Hunter war ziemlich weit und breit. Es war nur die Verurteilung, aber für alles, was passiert ist vorher. Also er wollte ihn wirklich schützen von jeder mögliche Straftat.
Wobei man muss sozusagen, ein Präsident kann nur Straftaten auf Bundesebene begnadigen. Also sobald es um Gesetze, die gebrochen wurden auf Bundesstaatenebene, Staat auf Delaware oder Georgia, dann sind dort die Gouverneure oder der Justizminister dafür zuständig.
Ist das nur eine amerikanische Sache oder gibt es sowas hier in Deutschland auch?
Das gibt es durchaus in Deutschland auch. Ist nicht so bekannt, weil es nicht so in der Öffentlichkeit vorkommt. Und zwar bei uns im Grundgesetz. Artikel 60 Absatz 2 besagt, der Bundespräsident, das ist ja dann unser Staatsoberhaupt, so wie in den USA der Präsident, also das höchste Organ des Landes, der Bundespräsident übt im Einzelfall für den Bund das Begnadigungsrecht aus. Das ist allerdings nicht wie in den USA auch so vorausgehend, vorauseilend oder in einem laufenden Verfahren oder um einen Schuldspruch beispielsweise oder ein Strafmaß zu verhindern geht es nicht, sondern erst quasi, wenn alles abgeschlossen ist und dann kann eine Strafe entweder verkürzt oder aufgehoben werden. Und das ist in Deutschland nicht besonders üblich, auch in Deutschland umstritten übrigens, weil es nicht sehr öffentlich ist. Also das ist sehr, da werden keine Statistiken groß geführt und es wird auch nicht verkündet, heute ist Person XY begnadigt worden, aber es kommt durchaus vor, früher ein bisschen mehr. Also Bundespräsident Walter Scheel, glaube ich, hat am meisten begnadigt, das waren über 300 Begnadigungen. In der Regel, glaube ich, haben die meisten Bundespräsidenten so ein knappes Dutzend, aber es wird halt eben nicht so groß verkündet. Und auch das ist kritisiert worden schon in der Vergangenheit. Gab es sogar auch von NGOs Bemühungen, das transparenter zu machen, weil es ja nach wie vor, es ist diese gleiche Argumentation wie in den USA. Da steht quasi jemand und hat die Macht, Daumen zu heben oder zu senken über Gesetze und das Recht des Landes. Und ich glaube, die Argumentation ist auch ähnlich, um eventuell Milde oder Gnade vor Recht, wie man dann nicht umsonst sagt, walten zu lassen oder vielleicht auch Justiz oder eklatante Justizirrtümer vielleicht umwandeln zu können. Aber es ist, wie gesagt, auch bei uns umstritten. Es gab ein paar bekannte Fälle, beispielsweise wenn es, und auch hier geht es nur um Bundesvergehen, ne? Also Sachen wie Spionage oder Terrorangriffe oder Kriegsverbrechen. Solche Dinge. Und es gab ein paar bekannte Fälle. Zum Beispiel hat Horst Köhler Christian Klar, den RAF-Terroristen, getroffen. Der hatte ein Gnadengesuch gestellt. 2007 war das. Und der Bundespräsident Horst Köhler hat es damals abgelehnt. Und das ist bekannt geworden. Aber Richard von Weizsäcker beispielsweise hat die RAF-Terroristin Verena Becker 1989 begnadigt. Johannes Rau, ebenfalls Bundespräsident, hat Adelheid Schulz, eine andere RAF-Terroristin, 2002 begnadigt. Also das gibt's bei uns durchaus auch schon. Aber es ist nicht so, dass so gegen Ende einer Amtszeit dann ein Bundespräsident dann so nochmal alles raushaut. Und vor allen Dingen ist es ziemlich undurchsichtig so ein bisschen und wird auch nicht so groß drüber gesprochen. Deswegen ist es auch nicht so in der Öffentlichkeit. Aber dieses Instrument an sich gibt es hier in Deutschland durchaus auch. Und auch bei uns in Deutschland ist es so, dass der Bundespräsident für die Straftaten auf Bundesebene zuständig wäre, aber sollte jemand ein Gesetz in Hessen brechen oder so, dann wäre der Ministerpräsident oder der Justizminister des Bundeslandes, des jeweiligen, dann dafür zuständig, dort eine Begnadigung auszusprechen. Also ein durchaus mögliches Mittel, wenn natürlich auch nicht so publik und präsent.
Naja, wir würden sehen, wie diese Begnadigung für seinen Sohn Hunter Bidens Vermächtnis, also was es bedeutet dafür, wie das erinnert wird. Aber jetzt wollen wir auch reden über, also wir haben schon mit meinem Vater gesprochen, aber er war nicht die einzige Amerikaner in Europa dieses Wochenende. Präsident-elect Trump war in Paris am Wochenende und nicht nur für der Wiedereröffnung von der Notre Dame, wie wir erinnern, dass in 2019, kann man abfackeln, abgefackelt? Nee, das ist was anderes. Das ist ein.
Naja, doch, es ist schon in diesem Bild, ja. Also die Kathedrale, die ausgebrannt ist.
Genau.
Also dramatische Szenen und Bilder, die um die Welt gegangen sind.
861 Jahre alt ist der Notre Dame. Und genau, also das war eine riesige Reaktion von der ganzen Welt und ist jetzt renoviert und wieder geöffnet am Wochenende. Also ich habe auch gedacht, so Trump, echt, er ist noch nicht im Weißen Haus, warum Trump? Aber Biden war auch eingeladen. Der Weißen Haus hat gesagt, wegen Scheduling-Probleme war es nicht möglich, aber Jill Biden war da. Aber Trump war auch sogar, saß ganz vorne zwischen Emmanuel und Brigitte.
Ja, es war wirklich, also man muss sagen, Donald Trump ist noch nicht mal, gewählt ist er schon, noch nicht mal eingeführt als Präsident und sitzt da schon noch vor anderen Staatspräsidenten und Regierungschefs, die in der zweiten oder dritten Reihe sitzen mussten. Und Emmanuel Macron hat ihm da den komplett roten Teppich ausgerollt.
Also wirklich eine rote Teppich. Also nicht nur eine metaphorische, aber literal roten Teppich. Also genau, also wie man sah, Macron war baiser le peau, wie kissing ass, wie man sagt.
Das, ich glaube.
Oder das geht nicht auf Deutsch. Ne?
Na, auf Französisch geht es, glaube ich, sowieso nicht. Oder
also, deine, sorry, kissing butt. Also es war auf jeden Fall eine Liebes, also es war eine sehr warme Willkommen für Trump.
Ja, aber das war auch nicht das erste Mal. Ne? Wir erinnern uns, wie Emmanuel Macron, das scheint so seine Schamoffensive zu sein gegenüber Trump. Und ich finde, er macht das gar nicht mal ungeschickt, denn das ist ja der beste Weg, Trump irgendwie um den Finger zu wickeln. Er hat ja damals schon Trump zum Nationalfeiertag, zum 14. Juli eingeladen und ist mit ihm da Champs-Élysées. Mit dem ganzen Pomp und Circumstance, den die Franzosen da hinlegen an ihrem Nationalfeiertag, hat ihn da eingeladen, hofiert mit großem Gala-Diner und allem Möglichen. Und ich glaube, das ist etwas, wie man, und Trump war, glaube ich, beeindruckt damals, wie man ihn bekommen kann, um eine Gesprächseröffnung hinzubekommen, um zu sagen, okay, jetzt ist er schon mal aufgewärmt und jetzt können wir reden. Und dann ist tatsächlich, und das, ich würde das tatsächlich sogar als diplomatischen Coup so ein bisschen von Emmanuel Macron bezeichnen, ja, hat es geschafft,
aber
Trump und Volodymyr Zelensky, der ja auch da war, an einen Tisch zu bekommen und mal darüber zu reden. Denn das ist ja das große Thema. Was passiert mit der Ukraine bzw. dem Krieg gegen die Ukraine nach dem 20. Januar?
Weil, wie wir erinnern, also erstmal Trump liebt der Pomp und Circumstance. Ne? Und wenn jemand Pomp und Circumstance machen kann, dann ist es der Franzose. Aber man muss erinnern auch, dass der Beziehung von Macron und Trump ist ein bisschen schlimmer geworden, als Macron Trump kritisiert hat. Wenn Trump hat also gegen NATO gesprochen, wie wir erinnern, hat gesagt, dass wenn die Mitglieder nicht bezahlen, dann würde er Putin sagen, dass er kann tun, quote unquote, whatever the hell he wants, was auch immer er will.
Was er am Wochenende auch wiederholt hat, nochmal in einem Interview mit Meet the Press.
Okay, see, also Trump ist die König von Doubling Down, wie sagt man das auf Deutsch? Er sagt einfach alles wieder, statt zu...
Er geht keinen Schritt zurück, sondern eher nach vorne.
Genau.
Angriff ist die beste Verteidigung.
Also, aber die Beziehung war so ein bisschen geschadet durch diese Kritik und Macron wahrscheinlich hat das gewusst und wollte eine große Willkommen für den zukünftigen Präsident. Und das hat er getan. Und wie du gesagt hast, also er hat die zwei Männer, Trump und Zelensky, zusammengebracht. Auf jeden Fall, die Unterstützung von der US-Regierung kommt jetzt in Frage mit Trump im Weißen Haus. Also am Samstag hat der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat gesagt, dass wir würden 988 Millionen in Unterstützung für Ukraine durchgewinkt. Also das ist insgesamt seit der Anfang der Krieg 62 Milliarden. Also das ist echt viel. Und jetzt ohne diese Unterstützung kann man verstehen, warum Zelensky Angst dafür hat. Also das ist wirklich die große
Ganz klar, also ohne die breite Unterstützung der USA hätten die Ukrainer diesen Krieg so lange nicht durchhalten können. Und das ist eben die große Frage. Sie haben dann nach dem Treffen in Paris gesagt, ja, das war ein sehr gutes Treffen, konstruktives Treffen, was man da so sagt. Was so richtig genau besprochen wurde, ist da gar nicht rausgekommen. Aber ich glaube, allein, dass man sich da zusammengesetzt hat, ist schon ein wichtiger Schritt, um zu sehen, okay, welche Möglichkeiten gibt es da? Wie sieht das denn so aus? Wie könnte denn ein Deal, sage ich mal, aussehen, mit dem auch die Ukrainer erstmal leben können, damit das Blutvergießen aufhört?
Ja, und, weil Trump hat gesagt, dass er würde sogar einen Deal machen, bevor er im Weißen Haus kommt. Also
nun, das wird so nicht passieren, aber wir sehen ja auch, wie, ich glaube, auch die Russen scheinbar sich auf irgend sowas vorbereiten und jetzt versuchen, möglichst viel überall nochmal angreifen angreifen und versuchen, möglichst viel Territorium, das man bei möglichen Verhandlungen dann irgendwann mal dann als Verhandlungsmasse hat oder als Linie. Denn es sieht danach aus, als würde quasi, was auch immer jetzt die Frontlinie ist, dann erstmal eine Waffenstillstandslinie werden können, beziehungsweise eine Situation, bei der man jetzt nicht sagt, okay, wir geben die auf, die Gebiete von ukrainischer Seite, aber zumindest, dass man dann sagt, die kommen jetzt erstmal so schnell nicht zurück, wie kommen wir da erstmal weiter? Und was auch immer für ein Deal ein Donald Trump da versucht anzustreben, ich glaube, das war zumindest gut, dass er sich mit Zelensky jetzt erstmal da getroffen hat. Und das hat Macron durch diese ganze Notre-Dame-Arie und Eröffnungsfeier schon hinbekommen. Eigentlich schade, muss man sagen, dass da nicht auch die Bundesregierung daran beteiligt ist. Damit Europa, glaube ich, mehr denn je, muss Europa nach dem 20. Januar geschlossen auftreten mit einer Stimme. Und Frankreich und Deutschland sind da nun mal die beiden größten Akteure. Aber vielleicht wollte Macron das auch als außenpolitischen Coup für sich allein beanspruchen.
Klingt wie die Treff mit Zelensky war schon längst geplant und Trump dazu war ein bisschen spontan. Mhm. Also wie wir wissen, Trump hat Zelensky einmal the greatest salesman on earth genannt. Also die beste Verkaufsmann.
Ja, der beste Verkäufer.
Verkäufer. Also, und wir wissen, dass Trump und Zelensky haben eine Geschichte, ne? So, weil eigentlich Trumps erste Impeachment oder Amtsenthebungsverfahren war, also wegen einer Conversation mit Zelensky. Also, dass er das.
Die haben eine Vorgeschichte sozusagen.
Und, ja, genau. Und wir wissen auch, Merkel hat sogar darüber geschrieben in ihrem neuen Buch. Trump hat eine Faszination mit Putin. Und mal sehen dann, wie Trump als Dealmaker mit die zwei klarkommt. Auf jeden Fall hat Macron versucht, die zwei erstmal zusammenzubringen und irgendwas zu anfangen, weil alle wissen, dass das für Europa einfach die wichtigste Thema ist.
Ja, und wie gesagt, also ich will nicht sagen, man muss sich jetzt da in den Staub schmeißen und ergeben sein und möglichst versuchen, Trump da unterwürfig zu begegnen. Im Gegenteil, man muss, glaube ich, da schon, weil auch der nur eine gewisse Sprache der starken Position spricht, aber ihn zumindest so ein bisschen schmeicheln und mit so einer gewissen Charmoffensive zu hofieren, ist, glaube ich, kein falscher Weg von Emmanuel Macron gewesen, da eine Tür zu öffnen und dann mal gucken, wie es dann weitergeht.
Ja. Also Trump ist nicht mit seiner ganzen Familie gekommen, aber mit ein paar von seinen engsten Berater, inklusive Susie Wiles. Sie war sein Campaign Manager und wird jetzt seine neue Chief of Staff.
Das ist sowas wie bei uns der Kanzleramtsminister. Also quasi, die schmeißt das Weiße Haus für ihn, sozusagen. Genau.
Und auch dazu Massad Boulos, der ist der Schwiegervater von Trumps Tochter Tiffany. Und Elon Musk war auch klar. Überall, wo Trump geht, geht Elon auch. Er war auch dabei. Also auf jeden Fall, Macron hat die Tür geöffnet vor Trump, obwohl er noch nicht offiziell ist. Es ist auch gefühlt wie, die beiden Seiten sind vorbei. Und es ist die Trump-Ära jetzt. Und Macron hat das, die official Kickoff mehr oder weniger am Wochenende.
Deswegen wird ja diese Übergangszeit zwischen der Wahl und der Amtseinführung als lame duck für den scheidenden Präsidenten bezeichnet.
Lahme Ente.
Ja, lahme Ente, weil keiner mehr darauf wirklich guckt, was der noch für Entscheidungen trifft. Groß, weil alle schon auf den neuen gucken und in diesem Fall besonders. Weil eben so viel auch auf dem Spiel steht. Aber ja, ich glaube, Macron und auch überhaupt Europa muss mit dieser Realität ja irgendwie umgehen. Und deswegen ist es sinnvoll, nicht da irgendwie zu sagen, ah, wollen wir aber nicht, sondern müssen uns dem stellen. Und das ist der erste Schritt gewesen. Und dann mal schauen, was daraus kommt und was daraus wird. Und diese Haltung ist auch ein bisschen das, wir haben ja jetzt am Wochenende mit deinem Papa Paul hier ja ein paar Mal auch drüber gesprochen. Das ist so die Haltung, die er auch hat. Lass ihn erstmal machen und da ist eine Menge Potenzial drin.
People are excited. People are anticipative.
Die Leute sind gespannt, was Trump tun wird. Er hat Leute ausgewählt, die er nicht feuern muss, weil sie mit ihm übereinstimmen. Ich mag die Beleidigungen nicht, ich mag nicht, was er sagt, aber er sollte für das beurteilt werden, was er tut. Und ich glaube, er wird viel Gutes für die Menschen tun. Das bleibt abzuwarten.
But he should be judged on the things he does. And I think he's going to do a lot of good for the people. Remains to be seen.
Und damit glaube ich, das war alles für diese Folge. Wir wollen jetzt nicht zu lange hier sitzen und quatschen zwischen uns, weil mein Papa ist noch da und wir wollen
schnell auf den nächsten Weihnachtsmarkt. Ja. Man also, muss an der Stelle, ich habe es vielleicht schon erwähnt, sagen, Weihnachtsmärkte sind, glaube ich, das, was dich am allerersten, am allermeisten an Deutschland fasziniert hat.
Ich meine, die sind so bezaubernd. Entschuldigung, aber nee, also ich sage das immer, aber es ist so schön, wenn Thanksgiving haben wir Gäste von außerhalb Deutschland und die sind genauso begeistert wie ich. Alle Amerikaner genau. lieben die. Und die Deutsche, also sorry, Deutschland, aber wie sagt man, you take them for granted. Also das ist so eine schöne...
Ja, wir nehmen das als gegeben sozusagen, ja, als zu selbstverständlich vielleicht, dass es das gibt.
Ich habe von so vielen deutschen Freunden gehört, oh nee, Glühwein, wie kann man das trinken? Es ist so süß und eklig und ach, so kitschig an der Weihnachtsmarkt. Aber sorry, Leute. Ihr soll sofort, also nicht in der Regen, was wir haben Dauerregen hier in Hamburg, aber egal. Also wenn die Lichter, die tolle, schöne Lichter scheinen und man hat einen Glühwein in Hand, dann ist alles gut.
Eine verzückte Jif und ihr Vater und ich werden jetzt auf den Weihnachtsmarkt also gehen. Bevor wir aber gehen, haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch und diesmal einen aus der ARD-Audiothek mal wieder. Und zwar gibt es dort die neue Folge von Mission Klima und in der geht es diesmal um Plastik. Jedes Jahr landen laut Umweltschützern etwa 8 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Und Plastik ist ja nicht nur für die Umwelt ein großes Problem, sondern offenbar auch fürs Klima. Wie das zusammenhängt und welche Folgen Plastik da auch fürs Klima haben kann, alles in der neuen Folge der Mission Klima. Hört doch mal rein. Und in unsere Folge hört gerne rein das nächste Mal. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir melden uns vor den Weihnachtsferien und vor den Feiertagen noch einmal. Bis dahin sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.